Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros und vor der Kamera der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas
und Sebastian. Andreas, heute haben wir was ganz Besonderes vor, erzähl mal.
Weltpremiere. Wir sind nämlich, also erstens sitzen wir in einem Raum zusammen. Wir sitzen aber nicht allein. Wir haben ein wunderbares Publikum in Fratres bei der Kulturbrücke. Und vielleicht meldet sich das Publikum mal ganz kurz, dass alle hören, dass du auch da bist.
Dann macht man Schluss für heute.
Genau, Arbeit erledigt. Ja, wir sind heute Teil des Thementags zu KI in Kunst und Kultur der Kulturbrücke Fratres in Österreich. Und wir haben, bevor wir jetzt in den Podcast gestartet sind, einen ja, KI-basierten oder mit KI, mit der Hilfe von KI produzierten Film gesehen. Das war ein Teil der ZDF-Serie Deepfake Diaries. Und wir haben uns da zusammen den Teil über Rosa Luxemburg angeschaut. Der Film oder die Folge zeigt oder zeichnet so den Weg nach von Rosa Luxemburg von ja, Geburt über die Revolution bis zu ihrem Tod. Und das Besondere daran ist, dass Rosa Luxemburg gewissermaßen selbst Teil dieses Films ist, also gewissermaßen könnte man sagen, interviewt worden ist. Und dazu haben die Autorinnen und Autoren des Films oder der Serie Schauspieler genommen und deren Gesichter mit Hilfe von KI ja in Rosa Luxemburg verwandelt. Und so erhält der Zuschauer, die Zuschauerin das Gefühl tatsächlich, dass Rosa Luxemburg auch die Ereignisse, die der Film ansonsten auf traditioneller filmischer Erzählweise zeigt, ja, kommentiert. Die Sätze waren alles, also die Sätze, die Rosa Luxemburg da gesprochen hat, waren alles Sätze aus Briefen und Veröffentlichungen, die sie gemacht hat. Und also jetzt meine erste Frage, du hast ja auch gesehen, wie ist dein Eindruck davon?
Ja, also ganz ehrlich, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir, so what? Hm. Also was tut das eigentlich dazu, zu sagen wir mal traditionellen Geschichtserzählungen oder wenn ich einfach ein Buch nehme und die Biografie von Rosa Luxemburg lese. Aber irgendwie ist mir dann doch aufgefallen, wenn sie so über ihre, also als Rosa Luxemburg, die Schauspielerin, über ihre persönlichen Erfahrungen im Gefängnis in einer Stadt, die sie als kalt empfindet, in ihren Überzeugungen und Interessen schildert, dass es eben doch was mit einem macht oder zumindest mit mir gemacht hat. Nämlich, dass ich mich damit auch identifizieren konnte, dass ich teilweise das Gefühl hatte, ich bin da jetzt drin, ich bin ein Teil wirklich dieser Erzählung oder näher dran. Und das fand ich dann schon erstaunlich. Und vielleicht auch dann doch im Sinne einer lebendigen Geschichtserzählung eben tatsächlich einen Mehrwert und etwas Gutes, was zu klassischen Erzählweisen oder Berichten der Geschichte hinzukommt. Wie ging's dir? Was denkst du?
Ja, ganz ähnlich. Ich glaube, mein Weg war ganz ähnlich. Hatte lang und vielleicht auch immer noch so das Gefühl, ja, da hätte man auch eine Schauspielerin hinsetzen können, die halt irgendwie geschminkt wird und so wie oder eine wie Rosa Luxemburg aussah. Aber da kommen wir vielleicht, da habe ich dann auch noch eine Frage an dich. Ich dachte, was macht jetzt dieser Hinweis, der im Film auch öfters zu sehen ist und auch Teil der ganzen der Einführung der Intro zu der Serie war, was macht die Info mit uns, dass da das Gesicht mit KI verändert worden ist? Ich dachte, ja, also da ist KI nur ein Teil davon. Aber wir können uns natürlich vorstellen und drum und da stimme ich mit dir überein, ausnahmsweise, kommt nicht oft vor, aber manchmal kommt es vor. Ich stimme ein, das hat natürlich eine gewisse Nähe. Also man taucht so rein vielleicht nochmal und hat wirklich das Gefühl, die Person der Zeitgeschichte, die redet mit einem oder kommentiert die Ereignisse, die wir eben sonst sehen. Und man kann sich das ja noch viel größer vorstellen, dass die ganzen anderen Dokumente, also historischen Dokumente, filmischen Dokumente in so einem Dokumentarfilm mit KI zum Leben erweckt werden und wir vielleicht noch viel mehr reintauchen können in so eine historische, in so einen historischen Zusammenhang. Und ich glaube, dann vielleicht sowas wie Empathie generieren bei, oder sowas kann Empathie generieren bei uns. Wir können so nachvollziehen, wie kam es denn zu historischen Situationen. Ich glaube, das hatte schon das Potenzial dazu. Ich glaube wahrscheinlich, wenn man es noch mehr macht, noch massiver KI einsetzt und nicht nur eine Person kommentieren lässt. Aber gleichzeitig frage ich mich, ja, das ist dann so für so einen historisches Lernen irgendwie im Dokumentarfilm irgendwie eine gute Sache. Wir kennen Deepfake und so heißt der Titel der Serie ja auch aus anderen Zusammenhängen. Wir könnten natürlich Akteure und Akteurinnen der Zeitgeschichte irgendwie manipulieren und uns da vorstellen, dass irgendein Politiker, Politikerin uns in den Nachrichten was erzählt, was gar nicht stimmt. Ja? Wer weiß, ob Donald Trump heutzutage wirklich noch lebt, gibt ja die Diskussion darum, könnte auch ein Deepfake sein. So. Also irgendwo schlägt es dann natürlich um. Kommt es dann auf den Anwendungskontext an?
Es kommt auf den Anwendungskontext an und man kann sich jetzt ja auch eben vorstellen, dass ganz andere historisch auch anders vorbelastete Personen dargestellt werden und sozusagen Empathie generiert wird. Ne? Also jetzt ein bisschen plakativ gesprochen, wir stellen uns mal vor, ein empathiebedürftiger Adolf Hitler wäre da vorgestellt worden. Ja? Das ist natürlich auf einmal eine ganz andere Geschichte und sicherlich auch machbar. Ja? Also sozusagen dieses Mittel und diese Möglichkeit der Herstellung, der Zugehörigkeit, der Empathie, ist vielleicht auch nicht immer unproblematisch. Ne? Das ist jetzt aber noch kein anderer Anwendungskontext vielleicht. Aber wir haben uns ja hier auch viel über Kunst und Musik unterhalten in den letzten Tagen. Und wir können uns ja auch die Frage stellen, ob das, was wir jetzt besprochen haben, dass das durchaus ein Gutes haben kann, ja, uns durchaus auch einen Mehrwert bieten kann. Wie ist das denn eben bei anderen, ich nenne es jetzt mal Kulturprodukten? Wie wäre es zum Beispiel im Falle von KI-generierter Kunst? Ne? Wir sitzen hier vor 6, 7 solcher Kunstwerke. Wie wäre es mit KI-generierter Musik? Ne? Ist das auch so unproblematisch oder zunächst mal so positiv zu bewerten, wie das, was wir da gerade gesehen haben?
Das ist ein guter Hinweis und vielleicht daran anschließend können wir auch sagen, es gibt nicht nur sozusagen das Generieren von Kunstwerken und dann jetzt eben anderen Kunstwerken, nicht nur Dokumentarfilmen, sondern eben auch Musik oder Bilder. Und vielleicht nochmal zum Kontext, Teil des Thementages hier in Fratres ist eine Ausstellung mit Bildern, die eine Künstlerin mit der Hilfe von KI generiert hat. Ja, wir wissen, dass sie gewisse Prompts, also Vorgaben gemacht hat und dann das Ergebnis immer wieder verfeinert hat. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das natürlich nicht sehen, aber das ist eine ganz interessante Reihe von Bildern. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass wir nicht nur sozusagen das Generieren von Kunstwerken oder von Gegenständen, von Werken betrachten können, sondern auch zum Beispiel sowas wie das Kuratieren. Und das ist etwas, wo KI tatsächlich in unser Alltag längst vorhanden ist. Wer Spotify benutzt und sich zum Beispiel die Liste der Woche oder sich irgendeine andere Liste vorschlägen lässt, eine Liste an Liedern, die euch auch gefallen könnt, da sitzt niemand dahinter, der sagt, ah, der Wolkenstein, der könnte, oder der Schleitgen, dem gefällt die Musik, oder in der Dissenspflege machen sie immer die Tipps, dann könnte ihnen auch das gefallen. Das ist alles ein hochkomplexer Algorithmus, der das vorschlägt. So, und jetzt wäre die Frage, die ich vorher schon mal angedeutet habe und wo, die ich gern diskutieren würde, ist, macht es denn einen Unterschied, ob wir wissen, dass dieser, dass das Werk oder eben die Auswahl, ihr könnt uns auch vorstellen, eine Ausstellung wird von KI zusammengestellt. Macht es einen Unterschied oder müssen wir wissen oder wollen wir wissen, dass KI hier eine Rolle gespielt hat? So. Und man könnte das vergleichen oder sozusagen zurückführen auf etwas, was auch die Politik oder die Gesetzgebung fordert. Im erst kürzlich veröffentlichten europäischen EU AI Act wird zum Beispiel gefordert, dass, wie auch in dem Film, in den Deepfake Diaries gesehen, dass KI-generierte Kunst als oder KI-generierte Produkte, so kann man sagen, mit dem Label versehen werden muss, da ist eine KI im Spiel. So. Und ich frage mich immer, das würde ich jetzt gerne an dich richten, sozusagen, ist es, brauchen wir dieses Label?
Soweit würde ich doch gar nicht gehen wollen. Also ich würde erstmal sagen und ich bin mir ziemlich sicher, dass also ich würde erstmal sagen wollen, wenn wir uns Musik anhören, wenn wir uns Kunst ansehen, dann geht es uns primär um das, was wir da sehen. Um das Resultat. Das ist auch eine lange kunsttheoretische Tradition in der Philosophie zu sagen, es geht nicht sozusagen primär um die Genese des Kunstwerks und wie es entstanden ist, sondern es geht um den Rezipienten und dem Kontext, in dem er sich befindet und seine Situation zum Beispiel, in der er sich befindet. Und es geht nicht darum, um den Weg, der dazu geführt hat, wie sozusagen dieses Kunstwerk entstanden ist, oder wenigstens ist dieser Weg uninteressant. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Na? Und wenn man das so sieht, dann ginge es doch in erster Linie und unabhängig von der Frage nach Labels erstmal darum, dass wir uns ein Kunstwerk betrachten, dass wir ein Musikstück anhören und nach beispielsweise ästhetischen Werten oder auch anderen Kriterien zu beurteilen, versuchen, ob das jetzt eben Wert für uns hat, ob es einen künstlerischen, einen musikalischen Wert für uns hat. Und wenn es das, wenn wir das so beurteilen, dann ist es eben als solches Kunst und oder Musik. Ne? Mhm. Und dafür wäre dann in dieser Position, wäre es erstmal irrelevant eben, ob KI daran beteiligt ist, ob in welcher Weise auch immer, sofern das überhaupt in diesem Sinne möglich wäre, KI in Anführungsstrichen der alleinige Urheber wäre. Ja, es wäre einfach irrelevant. Es geht um das, was wir vor uns sehen, was wir hören und wie wir das vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen in unserer Situation eben beurteilen. Ne? Das wäre für mich erstmal ein wichtiger oder eine wichtige Position. Mhm.
Weißt du, was du davon hältst? Also da haben wir, glaube ich, einen ersten Dissens. Da gebe ich dir zwei Gründe dafür. Also du sagst, dass sozusagen im Prinzip ist der Autor, die Autorin wurscht. Was zählt, um ein Kunstwerk oder ein Werk zu bewerten, ist, was der Rezipient, die Rezipientin sieht, ja, und welche Maßstäbe er sie anwendet. Und da würde ich sagen, ja, also ganz so einfach ist es nicht. Ich glaube, es ist erstens auch der Kontext, der ein Werk zum Kunstwerk macht. Ja, also wir können uns vorstellen, dass die Bilder, die wir um uns herum sehen, dass wir die anders betrachten, wenn die hier in dieser wunderbaren Halle in Fratres stehen oder wenn die in einem Museum stehen, in einer Galerie stehen, wenn die jetzt im Bahnhofsdurchgang hängen, dann würden wir...
Punkt für mich.
Genau, lass mich mal ausreden. Da kommt der zweite Punkt noch. So, kommt nicht nur der subjektive, die subjektive Bewertung oder das sozusagen Kunst wird nicht erst im Prozess des Konstruierens im Subjekt, im Betrachter, in der Betrachterin konstruiert, sondern offensichtlich auch noch was anderes. Und zum Zweiten würde ich sagen, naja, wir und auch da ist es, sind diese Beispiele, die wir hier diskutieren, glaube ich, ein gutes Beispiel. Uns ist schon dran gelegen, immer auch zu erfahren, zumindest Teile der Genese eines Werks. Ja, also wir wollen wissen, Naja, wer war denn der Autor, die Autorin, der Komponist, die Komponistin? Wir haben so, also vielleicht haben wir, nutzen wir diese Information gar nicht zwingend, um eine Qualität zu bewerten, obwohl wir das oft tun. Aber uns interessiert uns interessiert diese Information. Und ich glaube, die interessiert uns auch deswegen, weil wir, ich sag mal, dem, was die Autorin mit dem Werk sagen, vielleicht aussagen möchte oder in welchem Kontext es, in welchem vielleicht psychologischen Kontext es bei dem Autor, der Autorin entstanden ist, dem geben wir eine gewisse Bedeutung, die uns Hilfe gibt bei der Interpretation, beim Verständnis, vielleicht bei der Bewertung sogar. Ist es irgendwie handwerklich gut oder nicht gut? Auch wenn wir nicht sagen, das ist natürlich irgendwie das Letztgültige, was die Autorin damit sagen wollte. Nee, ich gebe dir natürlich in gewissem Sinne recht, wie der Nutzer oder der Nutzer, sage ich schon, der Betrachter, Betrachterin hat einen wichtigen Wert, aber ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, das, was der Autor mit dem Werk macht, und dazu gehört auch die Art und Weise der Genese, also des Herstellens, hat irgendwie ein gewisses Gewicht bei der Frage, was dieses Werk soll oder was es darstellt. Würdest du sagen, das stimmt nicht?
Nee, würde ich so nicht unbedingt sagen. Du kannst auf der anderen Seite als Rezipient, ohne etwas zu wissen von einem zum Beispiel Maler, von einer Malerin oder von einem Musiker, von einer Musikerin, versuchen, Rückschlüsse zu schließen auf die Situation, in der er sich vielleicht befand. Das passiert aber nur von der Rezipientenposition aus, eventuell, ne? Macht man ja hin und wieder. Ja? Also zum Beispiel, ich höre ein trauriges Lied. Mhm. Das kann ich auch sagen, ohne dass ich die Musikerin, die das geschrieben oder zum Besten gegeben hat, dass ich überhaupt weiß, wer das ist. Ne? Mhm. Das ist in einer Verfassung von Traurigkeit geschrieben oder aufgeführt worden. Dafür brauche ich diese Information nicht. Ich gebe dir natürlich recht, aber auch das ist ein, glaube ich, ein Punkt für mich, ja, dass sich die Beurteilung eines Kunstwerkes unterscheiden wird, ob wir uns zum Beispiel die Bilder, die wir jetzt sehen, eben hier angucken, so, das war dein Beispiel, oder ob wir es uns jetzt in einer Galerie oder in einem Museum anschauen. Auch das wird natürlich Auswirkungen darauf haben, wie wir dieses Werk rezipieren, ja. Aber tatsächlich findet das auf der Rezipientenseite statt, und das macht Kunst und Kunst zur Kunst. Und ich glaube auch, wenn ich noch einen draufsetzen darf, es wird ja dann immer gesagt, aber es muss doch ein kreativer Prozess dahinter stecken. Ne? Und beispielsweise KI können nicht kreativ sein. Da stimme ich völlig zu in einem bestimmten Sinne, da muss man aber überlegen, was Kreativität eigentlich bedeutet. Ja? Aber auch hier gilt doch, wenn wir beide jetzt nicht wüssten, dass diese Bilder hinter uns zumindest mit Hilfe von KI hergestellt wurden. Und wir würden hier durchlaufen, würden uns die angucken, dann würden wir die vielleicht ästhetisch so und so beurteilen. Ja? Aber wir könnten sicherlich zu dem Urteil kommen, hierbei handelt es sich um kreative Werke. Hm. So, wie passt das jetzt zusammen? Wenn mir jetzt jemand sagt, das hat aber eine KI generiert, ist es dann auf einmal nicht mehr kreativ? Was ist es denn jetzt? Ich kann dieses Urteil sehr wohl fällen auf Rezipientenseite, unabhängig davon, wie der Prozess der Genese dieser Werke war. Mhm. Und auch deswegen glaube ich, dass dieses Kreativitätsargument eigentlich keines ist. Das heißt nicht, dass Menschen nicht kreativ sein können. Ja, natürlich. Aber es ist kein Maßstab dafür, um festzulegen, etwas ist Kunst oder Musik oder eben nicht. Mhm. Oder?
Okay, da waren jetzt zwei Punkte dabei. Das erste ist nochmal, du hast nochmal betont, ja, irgendwie die traurige Qualität eines Liedes, die kann ich sozusagen an der musikalischen Qualität, an der Tonart, an dem Text und so weiter erkennen. Okay, aber würdest du sagen, es macht für dich gar keinen Unterschied, wenn du wüsstest, dass ein Stück komponiert worden ist, weil der Komponist, die Komponistin oder der Interpretin, Interpret oder der Urheber, die Urheberin dieses Werkes sagen, verlassen worden ist. Wirklich. Also das ist auf einen historischen Zeitpunkt zurückzuführen. Und in dem saß er dann da und oder sie und hat sich sozusagen den Schmerz von der Seele geschrieben. Für mich macht es, wenn ich das dann weiß, also ich kann natürlich völlig recht, ich kann ein Lied und ich kann die Stimmung genießen, ich kann mich selber darin versenken oder darin versinken. Oft ist ja bei Musik, zumindest bei mir so, dass es auch mit der eigenen Stimmung zusammenhängt, was man so gerade hört und so. Aber höre ich dann, dass der Urheber, die Urheberin, selber in einer bestimmten Situation war, dann rückt es gewissermaßen dieses Lied für mich auf eine neue Stufe, ja? Weil ich irgendwie weiß, da steckt eine Emotion, ein historischer Punkt dahinter und eine wahrgenommenes ja, Emotionen, Emotionalität, könnte man sagen. Und jetzt übertragen und das ist, also mir, ich sag gar nicht, dass das in irgendeiner Form ausschlaggebend ist dafür, was dieses Werk ist oder irgendwie sozusagen die Intention ist, die allein ausschlaggebend dafür ist, was ein Werk ist oder wie ich es zu verstehen habe. Ich sage nur, das hat einen gewissen Wert. Und jetzt übertragen auf diese KI-Frage, und dazu kommen wir dann auf deinen zweiten Punkt, den du genannt hast, können wir doch sagen, es hat schon eine gewisse Informationswert, der uns ein Werk anders sozusagen betrachten lässt, wenn ich weiß, das hat Künstlerin XY generiert oder es hat eine KI generiert. Was ich nicht sagen würde, und vielleicht ist das, vielleicht haben wir da einen Dissens und doch keinen Dissens im Ergebnis, dass das in irgendeiner Form schlechter oder besser ist. Oder dass sie sagt, die KI kann das nicht. Und jetzt komme ich zu deinem zweiten Punkt, kann KI kreativ sein? Also wir haben ja in den häufigsten Fällen, wie auch in den Beispielen, die wir hier vor uns haben, eine Künstlerin, die eben mit Prompts irgendein Tool nutzt und dann was kreiert. Oder die Deepfake Diaries. Da waren Journalisten und dann kreative Leute, die das umgesetzt haben. Also die, da würden wir immer noch sagen, klar, das sind die Urheber. Aber wir können uns ja jetzt mal weg davon irgendein Tool vorstellen, das von sich aus ohne Prompts oder zumindest indem man nur sagt, mach mal Kunst, ja, so oder schreib mal ein Buch oder so. Das können wir uns ja vorstellen, wo wir jetzt nicht irgendwie eine kreative Person im Hintergrund sehen oder eben sowas wie Spotify, das mir halt Dinge vorschlägt, ohne dass es jemandem gesagt hat, schlag Dinge vor, sondern es ist halt Teil des Prozesses. Und da würde ich immer sagen, und deswegen geht es um die Wertigkeit von KI kann kreativ sein oder von der Information, da ist KI dabei. Naja, klar kann die kreativ sein. Warum denn nicht? Also das hängt, ja, da würde ich mit dir übereinstimmen, natürlich dann von der Frage ab, wie gut ist es und können wir uns drüber unterhalten? Wo kommt es, in welchen Zusammenhängen kommt es vor? Deswegen ist die Information nicht uninteressant, wer das generiert hat und warum und also sozusagen dieser Prozess der Genese. Aber übereinstimmen würde ich mit dir zu sagen, ja doch, klar, die kann auch also sagen, ob das Gute oder Schlecht ist, hängt dann von anderen Kriterien ab. Aber der KI, auch wenn sie nicht sowas wie ein Bewusstsein hat, das wird ja oft, da wäre jetzt meine Frage dann, da höre ich auch schon auf zu reden, auch wenn sie kein Bewusstsein oder kein Selbstverständnis oder sowas hat, ja, da kann Kreativität draus entstehen. Ja, warum denn nicht?
Also ich würde nicht sagen, dass KI kreativ sein kann. Aber so in einem bestimmten Sinne, nämlich aus der Perspektive des Rezipienten, kann ein Kunstwerk oder ein Musikstück, das KI generiert ist, als kreativ wahrgenommen und interpretiert werden. Das ist ein Unterschied. Und deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass und diese Bilder sind vielleicht sogar ein ganz gutes Beispiel dafür, dass KI auch Perplexität erzeugen kann. Hm. Sie ist sozusagen nicht perplex. Das ist jetzt aber sie kann in mir Perplexität erzeugen. Und das liegt daran, genauso wie sie mir den Eindruck eines kreativen Kunstwerks erzeugen kann, das hängt stark von meinem eigenen Standpunkt ab. Ja, ich kann zum Beispiel, es kann der Fall sein, je nachdem, wie ich sozialisiert wurde, welche Wertvorstellungen ich habe, dass diese Bilder, jetzt müsste man sie beschreiben, mit Nonnen im Hintergrund in allen möglichen Posen, dass die mich schockieren.
Mhm.
Ja, ist doch vorstellbar, mhm. oder?
Ja, ja.
Dass sie mich in diesem Sinne auch Perplexität erzeugen in mir. Mhm. Ja.
Ja.
Bei mir tun sie das jetzt nicht. Das hängt aber auch nur damit zusammen, mit meinem Standpunkt. Bei jemand anderen mag das eben anders sein. Und auch das zeigt wieder, es ist wesentlich, hängt das Ganze von der Rezipientenposition ab und von dem, worin er sie sich eben befindet, welche Werte er sie vertritt und so weiter und so fort.
Ja, ja. Also, ja, Entschuldigung, wolltest du noch? Nee, genau. Da kann man noch hinzufügen, auch für die, die nicht hier in Fratres sind, dass diese Idee der Perplexität oder auch des Überraschens auch von dem ganz wunderbaren Vortrag kommt, den wir hier vor unserer Podcast-Aufnahme gehört haben von Jaromir Kuczynski. Der ein Professor für ein Professor für KI ist, aber vor allem ein Poetry und Science Slammer und der uns so ein bisschen Beispiele gegeben hat, wie was KI kann und was sie nicht kann und inwiefern sie die Sachen kann. Und da war eben ein Diskussionspunkt, dass KI, weil sie eben letztlich nur zurückblickt auf die Daten, mit denen sie trainiert werden, uns gar nichts Neues sagen kann und insofern überraschen kann. Aber da haben wir ausnahmsweise keinen Dissens. Da würde ich auch sagen, naja, das ist natürlich, irgendwie sind Menschen letztlich auch Wesen, die sozusagen gelernt haben, also auf eine Vergangenheit zurückblicken und uns trotzdem überraschen können. Eben hängt von der Einstellung ab, hängt auch von der Frage vielleicht, wie sehr ich dann die KI-Produkte irgendwie dann doch noch mal angehe oder in welchem Kontext ich sie erscheinen lasse. Dass wir aber dann auf die Frage oder auf dass wir uns überzeugen lassen, dass KI das kann, setzt ja voraus, dass wir wissen und dass wir irgendwie einen Aha-Effekt haben. Ach so, das wurde gar nicht von Sebastian Schleitgen gemacht, dieses Musikstück, sondern das hat eine KI generiert. Und ich glaube, diese Information ist dann eben schon nochmal, jedenfalls aktuell, die etwas hinzufügt. So, da wäre der Dissens, aber eben und kann auch dann vielleicht noch mal neu überraschen, aber sie ist nicht, und da ist der Konsens hier, in irgendeiner Form, wie soll ich sagen, autoritativ oder dass sie, oder auch eben mit einer Wertigkeit verbunden, dass ja, das KI-Zeugs nicht gut sei. Ja,
Tja, liebe Leute, an der Stelle ist uns leider die Kamera ausgegangen. Sie ist wohl überhitzt. Passiert wohl. Das war für uns das erste Mal, dass wir so eine Aufnahme gemacht haben. Und aus den Fehlern lernen wir. Die Hauptsache habt ihr aber auch schon gehört bzw. gesehen.
Ja, wir haben noch eine ganze Menge andere Themen angesprochen und diskutiert. So zum Beispiel die Frage, ob es in Ordnung ist, dass Kunstwerke, Literatur, Texte als Trainingsdaten in das Training von Algorithmen eingehen, ohne dass die Urheber dieser Werke dafür kompensiert werden. Das sind alles spannende Themen, die wir, so haben wir dann überlegt, einfach bei einer der nächsten Sendungen nochmal gesondert angehen und diskutieren werden.
In jedem Falle hat das Ganze wirklich sehr viel Spaß gemacht. Tolle Leute kennengelernt, tolles Publikum, tolle Diskussionen auch im Anschluss.
Dem kann ich nur zustimmen. Hat super viel Spaß gemacht. Es waren so nette Leute, ein wunderbares Publikum, viele tolle Gespräche, viel Inspiration auch erhalten für ja, unsere eigene Arbeit. Also war ein ganz tolles Erlebnis, ein ganz tolles Format und da kommen wir auch gern wieder.
Was natürlich trotzdem bleibt und wir euch schuldig sind, sind unsere Musiktipps, die wir auch noch gegeben haben live und die wollen wir hier auf jeden Fall noch zum Besten geben.
Ja, mein Musiktipp hat tatsächlich thematisch ein bisschen zu tun mit KI in Kunst und Kultur. Der wurde mir nämlich von einem Algorithmus wieder mal vorgeschlagen. Das ist ein Stück oder das Stück Florilège des französischen Künstlerkollektivs, Reggae-Kollektivs L'Entourloupe. die ganz wunderbar, auf eine ganz wunderbare Weise zwei Musikrichtungen miteinander verbinden, Hip-Hop und Reggae, die Dancehall-Kultur, die Soundsystem-Kultur aufleben lassen und Leben zum Ausdruck bringen. Und das wurde mir vorgeschlagen, jetzt vor kurzem erst im Urlaub, von einem Algorithmus, und daran zeigt sich, dass der durchaus was kann, finde ich.
Meiner ist dieses Mal von der Band Porcupine Tree, einer Progressive Rock Band, und vom 2007er Album Fear of a Blank Planet. Der Song heißt Necessize, und den werde ich dann auch gleich auf die Playlist packen. Hört doch mal rein.
Ja, wie immer freuen wir uns über und auf Feedback, entweder per E-Mail unter info@dissenspflege.de oder über einen unserer Social-Media-Kanäle, Instagram, Blue Sky, Facebook, LinkedIn, immer noch auf X. Also schreibt uns Lob, schreibt uns Kritik, schreibt uns einen Gedanken, den ihr vielleicht zu unserer Diskussion habt, vielleicht auch Themenideen, was ihr gerne mal hören würdet. Lasst alles, schreibt euch alles von der Seele. Wir freuen uns wirklich riesig und hoffen, dass wir so mit euch in Kontakt treten können und ihr mit uns.
Ja, und damit bleibt mir natürlich wie immer nur noch zu sagen, bleibt im Diskurs und pflegt den Dissens.